Ja, guten Morgen. Guten Mittag, besser gesagt. Das Lied, das wir gerade gesungen haben, wurde vor 20 Jahren gedichtet. Wir schauen uns jetzt ein Lied an, das vor Jahrhunderten geschrieben wurde und doch bis heute immer und immer wieder vertont wird und gesungen wird. Dem Psalm 103, ein Loblied, das der König David geschrieben hat, einer der großen Könige des Volkes Israel, von dem man im Alten Testament lesen kann. Ein Loblied auf Gott. Vielleicht ist dir gerade total nach Lob zumute. Dann wünsche ich dir, dass dieses Loblied dein Lob an Gott vertieft. Vielleicht ist dir aber auch heute Morgen gar nicht nach Lob zumute. Dann bist du trotzdem mit diesem Lied in guter Gesellschaft. Denn es entstand auf dem Hintergrund von schweren Erfahrungen. Erfahrungen von Not, von Krankheit, Versagen, Gebrochenheit. Und gleich zu Beginn von diesem Lied wird deutlich, dass dieses Lob nicht einfach aus David heraussprudelt. Es ist nicht so, dass es einfach kommt, sondern er fordert sich selbst dazu auf. Das hat er anscheinend gerade nötig. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Eine Aufforderung an sich selbst. David redet hier zu sich selber. Liebe Seele, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Lobe ihn. Ein Selbstgespräch. Selbstaufforderung. Achtest du manchmal auf deine Gedanken und Selbstgespräche, was da alles so kreist? Ich merke bei mir, wenn ich das tue, wie oft sich meine Selbstgespräche, meine Gedanken um das drehen, was ich noch zu tun habe, was noch auf meiner To-Do-Liste steht, oder um Sorgen und Probleme drehen. Das wird hier bewusst durchbrochen. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Schau nicht nur auf das, was du tust und zu tun hast. Schau auf Gottes Handeln in deinem Leben. Schau nicht nur auf die Probleme. Nimm doch auch wahr, wie viel Gutes dir geschenkt ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann erinnert sich David und redet weiter, der dir alle deine Sünde vergibt. Was ihm dabei wohl alles vor Augen stand aus seinem Leben. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht allem voraus ihm sein Ehebruch mit Batseba vor Augen stand. Und den Mord ihres Ehemanns, den er daraufhin in Auftrag gegeben hat. Auch das vergeben. Der heilet alle deine Gebrechen. Wie oft war David wohl krank und hat erleben dürfen, dass Gott ihn gesund macht. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Davon kann David wirklich ein Lied singen. Er hatte viele Feinde und war mehrfach in Todesgefahr. Ungefähr 10 Jahre lang war er auf der Flucht vor seinem Vorgänger, dem König Saul. In der Wüste unterwegs, um sein Leben bangend. 10 seiner besten Jahre als junger Mann, als Flucht. Auf der Flucht, dabei war er doch schon zum König gesalbt von Gott. Das hat ihm Gott zugemutet. Und ihn doch mitten darin immer wieder bewahrt. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Hier spricht ein König. Eine Königskrone, die steht in der Regel für Macht, für Reichtum, für Status. Hier ist von einer ganz anderen Krone die Rede. Und David schämt sich nicht, diese Krone zu tragen. Es ist die Krone des Handelns Gottes in seinem Leben. Des Handelns Gottes in seinem Leben angesichts von Schuld und Versagen und Schwachheit und Gefahr. Eine Krone, die aussagt, schau doch, was Gott in meinem Leben getan hat. Wie an mir seine Gnade und Barmherzigkeit sichtbar geworden sind. Und so schließt David sein Selbstgespräch, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. David erinnert sich, was Gott ihm an Gutes getan und geschenkt hat. Und er spricht nicht als jemand, der ein leichtes Leben hatte und der vor größeren Schwierigkeiten bewahrt worden ist. Nein, David kannte viele dunkle Täler, Schuld, Not verschiedenster Art und erlebt darin Gottes Eingreifen. Immer wieder, da, wo es keine Perspektive mehr gab, wo das Leben zu Ende schien, oft über lange Zeit hinweg, da wird David dann doch wieder überrascht von Gottes Güte und Barmherzigkeit, von dem, wie Gott Wege zu einem neuen Leben öffnet. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was hat Gott in deinem Leben schon Gutes getan? Ich möchte euch einen Moment der Stille geben, das einfach vor Augen zu halten. Was hat Gott in eurem Leben schon Gutes getan? Und vielleicht helfen euch dabei diese Verse. Nochmals etwas zugespitzt, die Frage, was hat Gott dir in der letzten Woche Gutes getan? Es tut gut, sich das vor Augen zu halten. Ich bin jemand, die abends sehr müde ist. Für irgendeinen ausgedehnten Abendabschluss ist bei mir keine Kraft da falle ich eher ins Bett. Aber ich habe mir angewöhnt, so 2-3 Minuten, mehr ist es nicht, bevor ich schlafen gehe, auf meinen Tag nochmal zu blicken. Was will ich Gott hinhalten von diesem Tag? Und wo habe ich seine Güte erlebt? Und ich merke, wie gut mir das tut, das bewusster wahrzunehmen. Es geht so leicht unter. Zurück zum Loblied von David. Er fängt an damit, indem er hier vor Augen hält, was er selber mit Gott schon erlebt hat, wo er Gottes Güte und Gnade schon erlebt hat. Und dann finde ich spannend, wie es weitergeht. Weil dann wird sein Blick ganz weit. Und er schaut auf Gottes Handeln in der Geschichte, wie Gott Jahrhunderte vor ihm am Volk Israel seine Gnade und Barmherzigkeit gezeigt hat. Und so ordnet er sein persönliches Erleben in den großen Horizont der Geschichte Gottes. Und ich glaube, das ist wichtig auch für uns. Es reicht für unseren Glauben und unser Vertrauen nicht aus, alles an unserem eigenen persönlichen Erleben festmachen zu wollen. Es lässt sich nicht alles immer an unserem kleinen Leben ablesen, wie Gott ist und wie er handelt. Wir brauchen diesen großen Rahmen der Geschichte Gottes mit der Welt. Und davon erzählt uns die Bibel. Und so sehen wir, wie David hier weiter singt. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Hier klingt ein ganz zentrales Kapitel aus der Geschichte der Israeliten an. Sie waren in Ägypten versklavt, 400 Jahre lang, und erleben dann, wie Gott sich ihrer Not annimmt. Sie aus der Sklaverei befreit, unter der Leitung von Mose aus Ägypten herausführt. Das scheint David hier vor Augen zu haben, wenn er davon redet, wie Gott Recht und Gerechtigkeit denen schafft, die Unrecht leiden. Wie er durch Mose handelt und wirkt, in die Freiheit führt und dann das Volk leitet durch die Wüste, sie begleitet zu einem neuen Wohnort. Und dann, sie haben gerade diese große Befreiungstat Gottes erlebt, sind unterwegs in der Wüste und Gott bittet Mose zu sich herauf auf den Berg, um ihm Anweisungen zu geben für das Miteinander im Volk, für den weiteren Weg. Und am Fuß dieses Berges ist das Volk Israel und wartet und wartet und wird immer ungeduldiger. Wann wird Mose wiederkommen? Und wo ist Gott? Er ist so wenig greifbar, können ihn nicht sehen. Und dann sammeln sie ihren ganzen Schmuck ein, schmelzen es und formen daraus ein goldenes Kalb. Und vor diesem Kopf opfern, tanzen, beten sie dann. Ein Götze tritt an die Stelle des lebendigen Gottes. Gott wird zornig. Die Zukunft der Israeliten steht hier auf dem Spiel. Und in diesem Kontext taucht zum ersten Mal diese Gottesbeschreibung auf, die David in seinem Psalm aufnimmt. Dass Gott sich nämlich so vorstellt. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Geduldig. Und von großer Güte. Und Gottes Weg mit diesem Volk geht weiter, obwohl sie sich so abgewandt haben und so schnell vergessen haben, was sie mit ihm erlebt hatten. Immer wieder wird Gott im Alten Testament mit diesen Worten beschrieben. Und es ist ganz spannend, sich mal anzuschauen, wo das überall, in welchen Kontexten das auftaucht, weil deutlich wird, das sind nicht einfach abstrakte Worte, sondern das haben sie erlebt, dass Gott so ist. Und deswegen wird er so beschrieben. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Worte, die vielen von uns vertraut sind. Dieser Psalm ist ja sehr bekannt. Aber wir lesen so leicht darüber hinweg. Es sind leicht einfach nur Worte. Ich möchte euch einladen, zu zweit diesen letzten Satz hier, diese Beschreibung Gottes, zu versuchen, das mal in eigene Worte zu fassen. Was heißt das eigentlich? Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Nehmt euch einen Moment Zeit, zu zweit, wie ihr sitzt, darüber zu reden. Was heißt das eigentlich? Und wer lieber nicht reden will, kann einfach für sich in der Stille darüber nachdenken. Ja, soweit vielleicht mal. Wer will, kann da ja beim Mittagessen weiterreden. Aber das lohnt sich, gerade bei so Aussagen oder christlichen Begriffen, die uns so vertraut sind, mal zu fragen, was heißt das eigentlich? Und das nochmal mit Leben zu füllen. Ich möchte nur zwei Kernbegriffe von dieser Aussage aufgreifen, die immer wieder gebraucht werden, um Gott zu beschreiben im Alten Testament. Das ist zum einen dieses Wort barmherzig. Ein hebräisches Wort, das mit dem Wort für Gebärmutter verwandt ist, hat dieselbe Sprachwurzel. Bei Gott ist Raum. Bei Gott ist Raum für uns, gerade auch mit unserer Schwachheit und Schuld, Verletzlichkeit. Bei ihm ist Raum für uns. Gott ist barmherzig. Und unsere Not, die geht ihm zu Herzen. Das berührt ihn ganz tief. Hier schwingt auch etwas mit von einer emotionalen Zuwendung Gottes, die aus seinem inneren Wesen herauskommt. Und dann dieses Wort Güte. Eigentlich viel zu schwach, das deutsche Wort Güte, das wir ja sehr schnell für alles Mögliche gebrauchen, gut. Auf Englisch wird das, finde ich, viel griffiger übersetzt, eigentlich durchgängig übersetzt als steadfast love, beständige Liebe, verlässliche Liebe. Und genau das kommt in diesem Wort zusammen, Liebe und Treue, dass das zusammengeht. Eine Liebe, wo man keine Angst haben muss, wenn man mal ein falsches Wort sagt oder sich falsch verhält, dann zerbricht die irgendwie. Sondern hier geht Gott eine Bindung ein mit seinen Menschen, auf die Verlass ist. Verlässliche Liebe und eine tiefe Barmherzigkeit. So ist Gott. Zu mir, zu dir und zu unseren Mitmenschen. Ich glaube, das darf man nie vergessen, wenn man solche Beschreibungen Gottes liest. Ja, das gilt mir. Das gilt aber auch den Menschen rechts, links, neben mir. Barmherzig und gnädig. Und dabei, finde ich, lohnt es sich hier wahrzunehmen, dass die Barmherzigkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes miteinander einhergehen. Wir denken oft, das ist so ein Widerspruch, barmherzig oder gerecht. Gott ist barmherzig und er ist gerecht und beides wird hier praktisch in einem Atemzug besungen. Gottes Barmherzigkeit hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Ihm ist nicht egal, wie Menschen leben und es recht nicht egal, was Menschen anderen Menschen antun. Gott hat ein leidenschaftliches Anliegen dafür, dass Leben gelingt, geschützt und gefördert wird. Und deswegen bringt er Menschen und Situationen zurecht. Deswegen wird Gott zornig angesichts von Schuld und Sünde. Wir können Gottes Gnade und Barmherzigkeit nicht vereinnahmen und sagen, naja, wenn Gott so ist, dann kann ich ja leben, wie ich will. Dann haben wir nicht verstanden, wie Gott ist und auch nicht, wie zerstörerisch für das Leben jede Form der Abwendung von Gott ist. Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gehen Hand in Hand. Vielleicht ein Gedanke, der sich lohnt, noch etwas nachklingen zu lassen. Ich kann es hier nicht weiter ausführen, aber das steht hier ganz dicht beieinander. Wir lauschen weiter diesem Loblied von David. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Bei Gott bekommen wir nicht das, was wir verdient haben. Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Bei Gott bekommen wir nicht das, was wir verdient haben, sondern ein Maß an Barmherzigkeit und Liebe, die sich kaum in Worte fassen lässt. Und so wundert's mich nicht, dass David dazu übergeht, in Bildern davon zu reden und zu versuchen, etwas von diesen Dimensionen dieser großen Gnade und Barmherzigkeit Gottes uns vor Augen zu malen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Überlegt doch mal, wie hoch der Himmel über der Erde ist. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. So wie ein Flugzeug über der Erde ist, kann man sich vorstellen. So wie der Mond über die Erde ist, vielleicht auch noch. Aber Himmel über die Erde, das sprengt unsere Dimensionen. So groß ist Gottes Gnade. Mich hat diese Aussage bei meinem Jahresrückblick 2018 sehr bewegt und begleitet mich seitdem. Das ist, wenn man so will, mein Jahresvers. Und ich habe mir das Predigtthema nicht ausgesucht für heute. Oft schaue ich zum Himmel hinauf und erinnere mich daran. Erinnere mich daran, dass mein Lebenselement diese Gnade Gottes ist. Das ist das, was mich umgibt, seine verlässliche Liebe. Das ist mein Lebenselement, ob ich spüre oder nicht. Und diese Gnade umgibt mich nicht nur, sie ist die bestimmende Kraft in meinem Leben. Hier steht, Gottes Gnade waltet. Ein altes Wort, regiert, könnte man auch sagen, hat Macht. Diese Gnade ist mächtig. Eine Übersetzung schreibt übermächtig, größer, überlegen als alles andere. Diese Gnade ist die bestimmende Kraft in meinem Leben. Und mit der Perspektive bin ich bewusst in dieses Jahr gestartet und habe Folgendes in mein Tagebuch geschrieben. So übermächtig ist seine Gnade. Das gilt auch für alle destruktiven Kräfte in meinem Leben. Herr, ich will vertrauen, dass deine treue, zugewandte Liebe stärker ist als alle meine Angst und Not. Sie wird siegen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Übrigens, Gott fürchten bedeutet nicht, Angst vor ihm zu haben, sondern ihn als Gott ernst zu nehmen und uns in die Beziehung zu ihm hineinnehmen zu lassen, um dann im Rahmen dieser Beziehung erleben zu dürfen, alles, was wir Gott hinhalten, darüber erbarmt er sich. Ich lese weiter. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Gott ist wie ein Vater, dem die Not seiner Kinder zu Herzen geht, der sich herabbeugt und wieder aufhilft, der schützt und begleitet, der großzügig liebt, der ein verlässliches Zuhause gibt. Egal, was gewesen ist. Wenn wir zu Gott kommen, dann erwarten uns immer offene Arme. Bei ihm sind wir zu Hause. Davids Loblied geht weiter. Und es lohnt sich, den Psalm 103 vielleicht später heute noch mal ganz zu lesen. Wir wenden uns jetzt zum Abschluss der Predigt nochmal der zentralen Beschreibung Gottes in diesem Loblied zu. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Dieses ganze Loblied ist eine Auslegung dieser Beschreibung Gottes. Die eigenen Erfahrungen, die David gemacht hat von der Güte Gottes. Sein Blick in die Geschichte, wie Gott gehandelt hat am Volk Israel. Die Bilder, die er gebraucht, um das vor Augen zu malen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Für uns kommt noch eine Auslegung dazu. Von der wusste David noch nicht, und das ist Jesus. Sein ganzes Leben malt uns genau das vor Augen. Sein Leben malt uns vor Augen, was es heißt, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Indem, dass er in diese Welt kommt, wie er Menschen begegnet, mit Menschen umgeht, wie er redet, was er redet. Und dann sein Sterben am Kreuz. Da leuchten noch ganz andere Dimensionen der Gnade Gottes auf. Und das feiern wir gleich im Abendmahl. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Was heißt es, mit dieser Erwartung in diese neue Woche zu gehen? In jeden neuen Tag zu gehen? Die Frage hat mich bei der Vorbereitung beschäftigt, weil mir deutlich wurde, hier geht es nicht nur darum, in die Vergangenheit zu blicken und zu sehen, wo habe ich das schon erlebt und wo wird das deutlich in Gottes Handeln in der Geschichte. Das auch unbedingt. Aber es geht doch darum, wie ich nach morgen gehe und reinschaue, wie ich in die Zukunft gehe. Und die Einladung zu vertrauen, dass Gott so ist und so handeln wird und dass ich mit dieser Erwartung nach vorne schauen darf. So ist Gott, so handelt er, auch heute noch, auch morgen. Damit will ich rechnen, mitten in vollen Arbeitstagen, herausfordernden Begegnungen und eigenem Versagen. Und danach will ich Ausschau halten, das mehr und mehr lernen wahrzunehmen, wie Gott mitten im Alltag so handelt, so wirkt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Was heißt es für dich, mit diesem Gott in die neue Woche zu gehen? Ich möchte zum Abschluss beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du so bist, dass du uns so begegnest. Danke, dass jeder von uns hier ein Lied schreiben könnte von dem, was du Gutes geschenkt hast. Und danke, wie das deutlich wird, vor allem auch in Jesus, was er für uns getan hat. Danke für deine verlässliche Liebe. Und danke, dass diese Worte, die wir gehört haben, nicht nur für gestern und vorgestern gelten, sondern auch für morgen und jeden neuen Tag. Hilf uns, deiner Güte zu vertrauen. Amen.